Bitte nehmt eure Bibeln und schlagt das Buch Esra auf. Esra 8, die Verse 21 bis 23. Das Buch Esra. Wie wir jetzt dieses Buch der Bibel durchwandern, dann möchte ich euch erinnern, wo wir letzte Woche waren. Wir haben nun letztlich den Mann Esra, der aufgetreten ist, der ein großes Werk getan hat, auch sein Volk aus Persien zurück nach Jerusalem zu führen. Also zurück nach Israel, besonders nach Jerusalem. Und es war Gottes Werk, das das Herz bewegt hat von nicht nur einem König, sondern mehreren. Dass sein Volk kommen kann und ihn anbeten kann. Eine der Dinge, die wir ausgestellt haben, ist, dass in all diesen Dingen ein Zweck ist. Gott möchte nicht einfach nur irgendwo angebetet werden, sondern Gott hat in jeder Weise den Kontext bestimmt, wo auch Jesus als der Messias auftreten würde. Das Volk musste zurück nach Israel kommen, denn Jesus musste kommen und unter dem Gesetz leben, um auch das ganze Gesetz erfüllen zu können. Auch die zeremoniellen und alles ohne Sünde. Und deswegen musste das Volk Gottes zurück in sein Land kommen und auch den Tempeldienst wieder einrichten. Und im Besonderen haben wir letzte Woche betrachtet, dass die Liste derer, die dem Ruf gefolgt sind, das sind viele Namen, wie ihr wisst. Das waren viele Haushalte. Das waren sehr fremde Namen. Es waren auch israelische Namen. Was wir sagen, Gott hat sein Volk zurückgebracht, um seiner Zwecke willen. Das war nicht einfach nur so eine unwichtige Liste, sondern es war eine Liste von Priestern, auch das königliche Haus. Und wir hatten 12 Haushalte, die zurückkommen und das Volk Gottes wieder einsetzen. Und wir sahen auch, dass sie nicht nur zurückgekommen sind, sondern dass sie auch Leviten herbeibestellten. Denn es waren keine Leviten da, keine Leute, um im Tempel zu arbeiten und ihn in Stand zu halten. Und so hat Esra auch einflussreiche Männer hingeschickt, um auch die Leviten ein wenig unter Druck zu setzen, denn sie lebten im Exil und hatten ein schönes Leben dort und fanden die Aussicht, zurückzugehen, den Reichtum Babylons zu verlassen, zurück an einen Ort, der oft von Angreifern belagert wird, ein Platz, wo sie viel Arbeit hatten. Das wollten sie nicht. Das war eine harte Sache, diesen Ruf zu folgen. Es war nicht einfach nur ein Job, sondern es war letztlich ihre Berufung. Und so kamen schließlich genug Leviten zusammen, die auch kamen, um das Werk auf sich zu nehmen. Und diese kleine Gruppe, 5000 etwa, haben sich wieder versammelt, um der Ehre Gottes willen. Ein kleiner Überrest von dem, der ursprünglich zurückkam, diese 42.000. Was für ein Unterschied. 42.000 und nur ein kleiner Teil, der jetzt kommt. 5.000 in der zweiten Welle der Rückkehrer. Aber es ist eine bedeutende Nummer, auch wenn sie nur klein ist. Wie wir jetzt hierher kommen zu diesem Wort aus dem Buch Esra, da finden wir in den Versen 21 bis 23 die Begebenheit, wo sie nun Vorbereitungen treffen, wo Esra das Volk zusammenführt, um ihre für diese Reise vorzubereiten. Und sie sind am Fluss Ahava. Ich habe jetzt geguckt, das Wort, wenn das Hebräisch ist, dann heißt es quasi aus Liebe. Vielleicht ist das so, aber vielleicht auch nicht. Aber jedenfalls hat sich dieses Volk vorbereitet, dass sein Volk erprobt werden möge und dass sie gestärkt werden mögen. Und so sind heute drei Punkte, die wir betrachten. Erstens Glaubenstest, Glaubensprüfung. Zweitens Glaubensstärkung. Und drittens Glauben belohnt. Nun lesen wir das Wort Gottes. Und ich ließ dort an dem Fluss Ahava ein Fasten ausrufen, dass wir uns demütigten vor unserem Gott, um von ihm einen geebneten Weg für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe zu erflehen. Denn ich schämte mich, vom König ein Herr und Reiter anzufordern, die uns gegen den Feind auf dem Weg helfen könnten. Denn wir hatten mit dem König geredet und gesagt, die Hand unseres Gottes ist über allen, die ihn suchen, zu ihrem Guten. Seine Stärke aber und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. So fasteten wir und erflehten dies von unserem Gott, und er erhörte uns. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns Verständnis gibst. Wir bitten uns, dass du die Geschichte der Gemeinde hier verstehen lässt, dass du uns heute Abend geöffnete Augen schenkst, dass wir in jeder Art die Stimme des Vorläufers unseres Glaubens hören, Esra, der vor so vielen Jahren gelebt hat, und dass wir auch das Zeugnis seines Glaubens hören und dass wir auch dieses Ausschütten deines Segens, dass wir auch gestärkt werden im Glauben. Vater, wir bitten, dass du uns segnest, dass wir mehr und mehr dem Ebenbild Christi, unseres Herrn, gleichgestaltet werden und seiner Gerechtigkeit. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Hier haben wir Esra, der die geistlichen Vorbereitungen trifft. Er hat Israel geführt, um zu kommen und den Komfort ihrer vorigen Heimat zu verlassen. Aber ich möchte euch erinnern, ihre vorigen Heime waren die einzigen, die sie kannten. Das ist bedeutsam. Das ist eine wichtige Zeit, denn das Volk Israel war, jetzt haben wir ja in Kapitel 8, dieses Volk, das jetzt hier ist, das hat noch nie die Stadt Jerusalem zu sehen. Selbst die Ältesten unter ihnen, die erste Gruppe, die unter Zerubabel zurückkehrte und die Stadt Jerusalem wieder besiedelt hatte, in der ersten Welle der Rückkehrer aus dem Exil, das waren bereits die Väter und Großväter von der Gruppe, die jetzt beschrieben wird. Und nun versammelt Esra das Volk an diesem Fluss Ahava, was wir nicht genau wissen, wo dieser Fluss ist, das ist nicht wirklich wichtig, denn es ist ein Zweck hier. Denn es ist wichtig, dass sie sich tränken konnten, dass sie auch gestärkt werden konnten für die Reise, die vor ihnen liegt. Denn was sie blicken, ist eine 1000 Meilen mit 5000 Menschen in einer gefährlichen Landschaft und wahrscheinlich in der heißesten Zeit des Sommers für 4 Monate. Und sie haben sehr viel Reichtum bei sich. Seht ihr, was wir nächste Woche lesen werden, ist die Zählung von dem Reichtum, den die Könige ihnen mitgegeben hatten. Das, was Esra und die Priester dann für die Einrichtung des Tempels bereitstellten. Lasst mich das nochmal so ausdrücken. Das sind vielleicht Übertreibungen oder Schätzungen. Das sind Schätzungen. Aber das, was sie gegeben haben, das sind nicht nur 5000 Menschen, Kinder, Frauen, sondern das sind mehrere Tonnen Gold. 4, 3 Tonnen, also viele Tonnen Gold. Das müsste man jetzt in andere Einheiten übersetzen, aber es sind 7 oder 8 Wagen, die voll sind mit Gold. Das ist ein sehr weiches Material, aber es ist sehr teures Material. Das ist für die Dekoration der Tore und die inneren Wände des Tempels und das war deswegen bedeutsam. Aber wenn es fast 4 Tonnen Gold für euch wichtig sind, oder? Aber wie viel Silber war es denn? Es sind 25 Tonnen Silber. 25 Tonnen Silber. dass es ein ganzes, dass es ein Schatz von gewaltigen Ausmaßen. Könnt ihr euch das mal in die Lage von Esra versetzen? Das war ein Mann Gottes, das haben wir bereits von ihm gelesen. Er ist unterordnend dem Wort gegenüber und der Leitung Gottes. Und er glaubt, dass die Hand seines Gottes über ihm ist. Und wir sehen das immer wieder, dass er arbeitet für Gott und dass er glaubt, dass Gott ihn leitet und führt. Und er geht ja auch zum König und fragt. Und der König sagt, ja klar, ich gebe dir das. Und jetzt war Esra hier. Und jetzt kommt alles zusammen hier. Und vielleicht, er sieht jetzt hier 5000, es sind keine 42.000, aber es sind viele. 5000 Menschen sind eine Menge. Denkt mal, unsere Gemeinde wären 5000, das wäre, wir würden einiges größere Gebäude bauen müssen. 5000 Männer oder Leute. Und dann der ganze Reichtum, dieser Berg, das ist für heilige Zwecke bestimmt. Das ist etwas, was ihr bedenken solltet. Das ist eine bedeutsame Sache. Das ist einiges, was auf dem Spiel steht, nämlich die Herrlichkeit Gottes und auch das Gut, das Wohl seines Volkes. Und offensichtlich wissen wir auch, dass in der Geschichte der Errettung tatsächlich noch mehr auf dem Spiel steht, nämlich der kommende Messias, der aus dem Samen einer dieser Familien kommen wird. Das ist bedeutsam. Das ist bedeutsam. Alles ist nun steht nun auf dem Spiel. Und nun haben wir die Verse 21 bis 23. Wir können das ein Stück weit da nachempfinden. Was ist die Antwort auf all diesen Druck, den Esra nun hat? Was macht am meisten Sinn? Denn wenn sie das tun wollen, dann brauchen sie geistliche Vorbereitung. In Vers 21 jetzt, ich ließ dort ein Fasten ausrufen. Er sagte ihnen, was sie tun sollten. Ein Fasten, nicht essen. Es wird auch gesagt in Vers 23, nicht nur fasteten wir, sondern sie erflehten auch, sie beteten, dass Gott ihren Anliegen ehren möge und dass er ihnen eine sichere Reise schenken möge. Aber das ist nicht alles, was wir lesen. Denn die ganze Krux hier ist das Vers 22. Denn ich schämte mich, vom König ein Herr und Reiter anzufordern, die uns gegen den Feind auf dem Weg helfen könnten. Denn wir hatten mit dem König geredet und gesagt, die Hand unseres Gottes ist über allen, die ihn suchen, zu ihrem Guten. Seine Stärke aber und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. Also was sieht er hier? Er sieht auf eine große Verantwortung. Ja, Volk und Gold, aber die Mission Gottes. Hier ist nämlich die Sache. Er hat die größte militärische Macht seiner Zeit abgelehnt. Die Verteidigung, die Perser anbieten können, dem Volk Gottes. Er war beschämt. In Vers 22, er hat da Probleme gehabt. Das ist das Herz hier. Er guckt, und wie können wir uns verteidigen? Denn er weiß, 1000 Meilen über harte Landschaften, und das ist für jeden schwierig, und das ist noch gefährlicher, wenn so viele Reichtümer bei dir sind. Das sind so viele Diebe, Räuber. Was ist mit den kleinen Kriegslords, die dort sind? Die hören doch bestimmt davon. Was ist mit den ganzen Wüstenleuten, die auch das ganze Tal und die ganzen Berge gut kennen? Denk mal drüber nach. 25 Tonnen Silber und dann noch so viel Gold, was dann funkelt und glitzert. Das ist bedeutsam. Und er fühlt das Gewicht davon. Und das Zeugnis seines Glaubens in Vers 22 ist, es ist hier geprüft, das ist bedeutsam. Das ist sogar deswegen auch eingefügt. Wir haben hier in das Herz Esra geblickt. Er war beschämt, den König zu fragen. Er würde das nicht tun, weil er an Gott glaubt. Er hat sich sehr weit hinausgelehnt. Das ist eine gefährliche Sache. Das ist ein wunderbares Glaubenszeugnis. Die Hand unseres Gottes ist über allen, die ihn suchen, zu ihrem Guten. Alle, die ihn suchen und die seine Stärke habe und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. Er hat hier ein Glaubenszeugnis abgelegt vor dem König und hat das abgelehnt, was er rechtmäßig hätte haben können. Er hätte eine ganze Kavallerie vom König gestellt bekommen können, die ihn beschützt hätte. Und wenn wir in Nehemia in Kapitel 2 sehen, da versteht Nehemia dieses Angebot als Zeichen von Gottes Fürsorge. Seht ihr? Esra sagt hier aber, wir werden eher auf Gott trauen als auf den König. Also so ist Esra hier in die Ecke getrennt. Und zwar die Ecke, dass er dieses Zeugnis seines Glaubens abgelegt hat. Und das ist so viel mehr, als er bestehen kann. Es ist völlig überwältigend für ihn. Und hier ist aus seinem tiefsten Herzen zu hören. Und was tut er? Er verlässt sich oder er es reduziert sich auf seinen Glauben und sein Vertrauen auf Gott. Das geht in seinem Herzen vor. In Vers 21. Die Ausrufung des Fastens. Die heilige Vorbereitung. Ich habe die Macht dieses Königs abgelehnt, der denkt, er wäre selber ein König, so wie Artaxerxes, genau. Und wir haben ihn abgelehnt und wir haben den Herrn des Himmels in Anspruch genommen. Wir halten jetzt ein Fasten. Und wir werden uns selbst vorbereiten. Wir werden auf unsere Knie gehen. Und wir werden den Thron des Himmels uns nahen, dem Thron des wahren Gottes. Wir werden ein gutes Zeugnis des Glaubens ablegen. Ich frage mich, ob du jemals eine Situation im Leben hattest, wo du nach etwas gebeten hast und du hast das, was du bekommen hast, als Antwort ist so viel mehr. Und das ist eine Schwierigkeit. Als Christ hast du jemals gebetet, hast du jemals das gefährliche Gebet gesprochen, nimm mein Leben und hab deinen Willen drüber, heilige mein Leben dir. Hab deinen Weg. Du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Das ist ein altes christliches Lied. Das ist eine gefährliche Sache. Ich weiß nicht, ob ihr jemals im Gottesdienst gebetet habt, vielleicht auch eine Aufforderung für evangelistischen Dienst. Herr, nimm mich, mach was immer du willst mit mir. Herr, ich bin dein. Nimm mich in deine Hand, mach mit mir, was du willst. Ich hab's gemacht. Und weißt du, was passiert ist? Wir sind damit geendet und sind mit unserer Familie nach Deutschland gereist. Wir haben uns selbst mit diesem überwältigenden Geschenk des Zweckes Gottes, eine Gemeinde in Deutschland zu gründen und alle unsere Familien und Freunde zu verlassen. Das ist eine bedeutsame Dinge. Wenn du diese Sache betest, dann solltest du dich lieber darauf einstellen. Denn es ist offensichtlich, du weißt nicht genau, was du betest. Lass mich das nur sagen, von meiner Erfahrung, auch die Erfahrung von Esra, das ist sehr selten, dass unser Glaube genügend vorbereitet ist auf den Dienst, den wir vor Gott nun antreten wollten. Und so musst du gehen und dich selbst auch vorbereiten. Für die Prüfung deines Glaubens. Und das wird kommen. Wenn du wirklich ein ernster Christ bist, dann wirst du natürlich sowas beten. Und so sehen wir jetzt auf den Glauben, der gestärkt wurde. Denn das Fasten und Gebet ist nicht nur etwas Allgemeines, sondern etwas Besonderes. Das ist ein Plan. Das ist ein Mittel zur Stärkung der Seelen dieser kleinen israelischen Gruppe, die da in der Wüste ist. Und es ist so viel Reichtum, die sie hatten. Wir sehen nun, können wir die nächste Frage stellen. Welchen Zweck hat Fasten und Gebet? Viele von uns haben vielleicht noch nie gefastet, die hier sind. Ich hoffe, ihr habt alle schon mal gebetet. Zumindest auf diesen Abend. Auch das private Gebet. Aber Fasten vielleicht nicht. Und das klingt vielleicht sogar komisch, wie gesetzlich oder so. Eine andere Art von Christen, vielleicht römisch-katholisch oder Pfingstler, oder es scheint komisch, fremdartig zu sein. Vielleicht wie Gesetzlichkeit, wie etwas, das ich als Werk tue, mit dem ich versuche, das Herz Gottes zu manipulieren. Fasten, von Essen sich fernzuhalten, das ist in unserer Zeit so schwierig, denn Essen ist so reichlich verfügbar, vor allem auch Fast Food. Aber hier ist es das Mittel, das Ezra gebraucht, um seinen Glauben und den Glauben seiner Leute zu stärken. Und um dann auch den Herrn zu fragen und sich ihm zu nahen für diese Anliegen. Im Alten Testament ist das Fasten sehr allgemein. Ich möchte euch eine Auflistung zeigen. Eine von meinem Professor, Derek Thomas. Ein Überblick, wie Fasten im Alten Testament gebraucht wird. Die erste Art ist es, quasi bei Kriegsgefahren. Da sind Feinde, es ist eine gefährliche Sache, es ist besorgniserregend. Oft, wenn du in der Bibel liest, es ist ein großer Feind, eine große Bedrohung. Und dann gibt es diesen kleinen Israeliten, zum Beispiel 1. Samuel 7, wo das Volk Gottes in eine Zeit des Fastens hineingeht und Gebet. Diese zwei Dinge gehen zusammen. Es ist manchmal Fasten oder Gebet, aber meistens zusammen. Denn was wollen sie? Sie wollen, dass der Herr sie verteidigt, dass er ihre Bitte hört, dass er ihre Buße hört und dass er ihre Bitte erhört und sie vor der Gefahr bewahrt. Also in Kriegsbedrohungen, das ist ein Grund für Fasten und Gebet. Aber auch wenn geliebte Leute krank sind, zum Beispiel 2. Samuel 12, wo geliebte Familienglieder krank sind. Vielleicht auch die Frau oder Vater und Mutter oder ein Kind oder die Frau. Oh Herr, würdest du bitte, was würdest du tun? Ja, die offensichtliche Bitte ist, sie vom Tod bewahren. Herr, bitte bewahre sie vor Krankheit oder bewahre unser Haus vor dem, was umgeht. Viele haben gebetet von euch, dass ihr und eure Familie nicht Covid-19 bekommt. Habt ihr gefastet? Es gibt auch Trauern als Grund für Fasten und Gebet. Das gebrochene Herz eines, der einen geliebten Freund oder Familienmitglied verloren hat. Das ist auch inmitten von Trauer und wenn man überwältigt ist von dieser Trauer. Das christliche Fasten und Beten, dass der Herr von ihnen dieses Gewicht der Trauer und des Verlustes von ihnen nehmen möge. Es ist nicht hilfreich, einfach nur zu sagen, jetzt komm, jetzt überwind's doch. Das ist nicht einfach etwas, was du überwinden kannst. Das Gewicht der Trauer ist einfach schwierig. Das ist eine Dunkelheit, die sich auf die Seele legt und das dann die Gedanken einnimmt. Und dass alle möglichen Arten von Stress in einer Person und manche wurden ihr ganzes Leben zerstört durch diese Trauer. Aber Fasten während der Trauer, dass der Herr erhören möge, auch wo auch in einem Psalm einer sagt, dass er sein Kissen die ganze Nacht mit Tränen benetzt. Das ist ja auch ein schweres Gewicht, das auf Leben von Christen liegen kann. Es gibt auch einen anderen Grund, zum Beispiel das Suchen von Gottes Vergebung, zum Beispiel Jonas 3, das Suchen von Gottes Vergebung. Gottes Volk ist durch die Schwere der Sünde getroffen worden und haben dann plötzlich den Herrn des Himmels gefunden. Das ist eine feine Sache. Wenn ihr versteht, die Schwere, die unsere Sünde gegen Gott ist und die Beziehung, die wir mit ihm haben und wie die Sünde, die es von ihm trennt, dann ist es so, als würden wir unseren Rücken ihm zuwenden und so schnell wie möglich von ihm wegrennen. Wenn du den Herrn und sein Wohlgefallen suchst, dann solltest du die Mittel gebrauchen, die er auch eingesetzt hat, um Gebet zu beantworten, auch Versöhnung zu erleben, das Suchen von Gottes Vergebung. Und noch ein anderer Grund, auch wenn wir Gefahr gegenüberstehen, vielleicht auch die Bedrohung von Krieg, aber das ist nicht immer so deutlich, auch der Kontext von Nehemia 1, wo Nehemia selbst auf die Reise geht. Das ist gefährlich, so ähnlich wie die Reise, die wir heute betrachten. Er fastet und betet, denn er möchte, dass Gott sein Anliegen hört und es beantwortet. Du sagst, das ist Altes Testament. Was ist im Neuen Testament? Denk mal Apostelgeschichte 13. Ihr habt den Bericht, dass die Gemeinde in Antioch angebetet hat und gefastet hat. Beten und fasten. Was machen sie? Sie bringen diese alttestamentliche Praxis in die neutestamentliche Gemeinde. Es ist nicht nur eine Sache, die für die Juden ist, sondern es ist für die Gemeinde. Es ist für die Kirche. Und wir denken auch über Jesus und seine eigenen Lehren nach. Immer und immer wieder ist Jesus mit den Pharisäern konfrontiert, die ihn auch in seinen Lehren abirren lassen wollen. Sie wollen Jesus fragen, zum Beispiel über das Fasten seiner eigenen Jünger. Wieso fasten sie nicht? Und dann sagt er, solange der Bräutigam da ist, können sie nicht fasten, weil sie sind mit dem Bräutigam zusammen. Das heißt nicht, dass Jesus das Fasten abschafft, sondern Jesus gibt uns im Evangelium des Matthäus auch Hinweise, wie man fastet. Er sagt, zeigt nicht euer Fasten. So wie die Schriftgelehrten, die in den Ecken stehen und allen davon erzählen, wir fasten gerade, ich habe jetzt schon so viel gefastet, die eine große Show daraus machen. Das ist nicht das, was das sein soll, sondern es heißt, faste privat. Und wasch dich, dass es nicht jedem bekannt wird, dass du fastest. Denn was ist das Ziel? Du suchst das Wohlwollen deines Vaters im Himmel. Fasten ist für den Christen. Das, was in diesem alten Buch hier vorgeht, im Buch Esra, wo sie in Ahava fasten und beten, das ist etwas, das wir selbst auch verstehen sollten und annehmen sollten als Christen. Es sollte auch für uns sein. Und du sagst vielleicht, okay, wir haben jetzt gesehen, was macht, aber wie für uns? Wie kann uns Fasten wirklich beeindrucken? Was ist die Rolle davon? Wie können wir Gott hier sein Denken ändern? Fasten sollte das Herz auf Gottes Volk richten, in ernsthaftem Gebet. Das ist eine große Sache. Dass wir uns nur auf ihn fokussieren. Dass wir eine Gelegenheit zum Frühstück, Mittagessen oder Abendessen verstreichen lassen. Und das heißt, wir fühlen die Folge in unserem Leib. Wir fühlen Hunger. Wir fühlen, wie unser Magen knurrt. Vielleicht auch wie so eine Klingel, die aber dann uns sagt, geh auf die Knie vor deinem Gott. Um unsere Herzen auf Gott mit einer laserartigen Fokussierung auf Gott zu richten. Und unsere Anliegen vor den Herrn des Himmels zu bringen. Lasst mich mit euch ein Zitat teilen von Donald Whitney. Ich denke, es ist sehr gut ausgedrückt. Fasten ist dazu gedacht, um einen Hauch von Dringlichkeit und Aufdringlichkeit oder Bedrängen in unser Gebet zu bringen. Und auch unseren Anliegen vor dem himmlischen Gerichtshof Kraft zu verleihen. Wer Fasten betet, signalisiert dem Himmel, dass es ihm wirklich ernst ist. Aber nicht nur das, sondern er drückt seine Ernsthaftigkeit auf eine göttlich verordnete Weise aus. Er gebraucht ein Mittel, das Gott gewählt hat, um seine Stimme auch im Himmel gehört zu wissen. So bekommt ihr einen Sinn davon, was hier vor sich geht. Fasten ist dazu gedacht, um Dringlichkeit und Ernsthaftigkeit und Leiden oder Eifer dem christlichen Gebet beizufügen, um sie immer und immer wieder auf ihre Knie zu bringen. Und das geht jetzt zurück in unseren Abschnitt. In dem Leben von Esra und dem seiner Leute funktioniert es dazu, dass sie alle ernsthaft bedenken, was sie jetzt hier vor sich nehmen. Und dass das nicht einfach nur das Herz von Esra, das sich an die Treue Gottes klammert, sondern das Herz jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes, das in dieser Zeit fastet und betet. Sie gucken nicht auf Artaxerxes, sie überlegen jetzt nicht, wie sie jetzt vielleicht, ja, wegen dieser Kalvarie, dass sie dies nicht genommen haben, welche Drohungen auch die da sind. Es sind ganz klar Drohungen, dass Bedrohungen kommen werden. Aber sie werden auf ihn sich verlassen. Und ihr Glaube wird gestärkt, das auch so zu tun, durch das Fasten und Gebet. Zuletzt möchte ich euch die Idee mitteilen, dass Glaube belohnt wird. Erstmal der Einfluss und die Erfahrung von Esra und die Vorbereitung des Volkes Israel. Wir haben auch gesprochen über das Fasten und Gebet, aber das noch mehr, denn es ist nicht nur, dass Esra dir sagt, hey, wir haben gefastet und gebetet, so dass wir, er war wirklich ein heiliger Mann, wow. Sondern das ist ein Zeugnis Gottes, dass er diese Zeit des Gebets und Fastens beantwortet hat. Das ist ein Zeugnis Gottes, wie er ihren Glauben belohnt. Vers 23, so fasteten wir und erflehten dies von unserem Gott und er hörte uns. Er hörte unsere Anliegen. Sie haben nicht nur gefastet und gebetet, sondern Gott hat sie erhört. Und das ist bedeutsam. Das ist eine wunderbare Sache tatsächlich, wie ich denke, wenn man das für einen Moment überdenkt. Wisst ihr, wir lesen nicht nur das, sondern in Vers 33, aber am vierten Tag wurden das Silber und das Gold und die Geräte im Haus unseres Gottes abgewogen in die Hand Meremoths, des Sohnes Urias, des Priesters. Mit ihm war auch Eleazar, der Sohn des Pineas, und mit ihnen Josabat, der Sohn Jeschuas. Der Glaube dieses altertümlichen Mannes, den Gott als Führer des Volkes eingesetzt hat, um auch und mit dem Volk den Gottesdienst wieder einzurichten, dieser Glaube wurde geehrt. Gott gefiel es zu ehren. Es war ein ernsthaftes Zeugnis des Glaubens Esra, aber auch das Zeugnis des Glaubens seines Volkes, als sie ihre Herzen zusammenbringen, um das Herz herum dessen, den Gott eingesetzt hatte. Was ist hier der größte Punkt? Was zählt hier? Wohin kommen wir da jetzt? Wann immer wir den Herrn suchen im Gebet und wir willens sind, ihm zu gehorchen und zu dienen, und wenn wir unsere Schwachheit sehen und wir das tun, was Esra sagt, und selbst demütigen und den Herrn suchen, wird es unserem Gott gefallen, uns von oben zu hören und es zu beantworten und den Glauben zu belohnen seiner Treuen und seinen Zweck auch zum Ziel zu führen. Lass mich fragen, glaubst du das? Denn das ist nicht nur hier in Esra als ein Zeugnis, um dich zu beeindrucken, Esra war toll, sondern es ist ein Zeugnis von Gott. Seine Macht, seine Verteidigung und seine Güte und seine Treue. Sein Volk zu hören. Und ihr Gebet und ihren Glauben zu segnen. Glaubst du das? Vielleicht sagst du, ja, natürlich mache ich das, dass der Herr Gebet beantwortet und dass er Fasten annehmen wird. Aber ich frage mich mal über dein Gebetsleben. Ich möchte jetzt natürlich keine Antwort jetzt von euch hier hören, aber beantwortet es in eurem Herzen. Wo zeigt dein Gebetsleben das? Wie oft in den Schwierigkeiten dieses Lebens, wenn du vor ihnen stehst, gehst du zum Herrn im Gebet? Beharrlich. Glaubendes Gebet. Gebet, das mit Gott streitet, mit deinem ganzen Sein, mit allem, was du bist, deine Menschlichkeit, alles, auch im Fasten, wo du ihn wirklich suchst und dich vor ihm demütigst. Wie oft machst du das? Ich möchte mit euch heute darum ringen. Denkt nicht nur, dass Gebet, dass es einfach nur so fromme Meditation ist. So Religion, so eine einzelne, so wie ein Mantra, das immer wieder wiederholt wird, bis ins Nichts. So eine Erleichterung von Stress, fast so wie so Hintergrundgeräusche für die Seele. Ich möchte mit euch ringen, dass ihr treues Gebet und dass das Fasten auch wichtig ist, dass solches tatsächlich vom Gott des Himmels gehört wird und dass unser Gott tatsächlich antworten wird und Segen ausstreuen wird. Einige werden sagen, ah, Pastor, wenn ich zu Gott bete, ich möchte das und das und dann und diesen Reichtum und wenn ich faste und mich auch für ein paar Tage fasten werde und so, dass ich das dann kriege? Das ist eine andere Sache. Die waren nicht mit ihrem eigenen Reichtum bekümmert, sondern sie sorgten sich um die Ehre Gottes. Sie sorgten sich um ihn. Vielleicht ein anderes Puzzlestück hier. Ein anderes Puzzlestück dessen, es ist nicht einfach nur das Gebet an sich und die Fasten, sondern auch, dass unser Herz sich willentlich dem Willen Gottes unterordnet. Auch gemäß dem Heiligen Geist und dem Wort Gottes. Ich hoffe, dass ihr seht, wie in diesen zwei Dingen den Wert auch erkennt, im Gebet und Fasten. Und darüber hinaus, dass ihr auch die Gnade, Herrlichkeit Gottes seht, die Gnade, Kraft und Herrlichkeit, der auch in Gnade um seiner Herrlichkeit und dem Wohl seines Volkes handelt. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Schriften, für das Alte und Neue Testament, wo wir lesen über deine Freundlichkeit, Herr, das Bewahren deines Volkes. Wie ich bitte, dass du unsere Herzen bewegst, dir zu glauben. Dass wir, wie die alte Gemeinde, den Glaubensflug empfangen mögen. Dass wir uns selbst in deine Hand begeben. Dass wir sagen mögen, von unserem eigenen Leben und unserem eigenen Kurs, tu mit uns, was du willst. Gebrauche uns für herrliche Dinge. Und ich bitte dich, dass du uns dann auch für die Prüfung bereitest, die du vor uns ausbreiten mögest. Wir wissen, dass du uns, dein Volk manchmal schockst, aber du antwortest auf Gebet, aber nicht immer, wenn wir sondern im Glauben beten. Und du siehst unsere Schwachheiten und ich bitte dich, dass du uns alles selbstzentrierte Gebet auch überführst. Dass du uns vergibst, wenn wir auch ungläubig beten. O Herr, bezeuge unserem Herzen und unseren Seelen, dass die Stimme deines Volkes in deinen Ohren kostbar ist. Und dass du in allem mächtig bist, Gebet zu beantworten. Das bitte ich in Jesu Namen. Amen.